Mega schön sind wir da, können wir zusammen Ostern feiern. Danke vielmals für den Worship, ja, das zeigt so, was Jesus da hat. Ich würde euch mega gerne über einen Drohnenflug einladen, über die Ostergeschichte von Karfreitag, Samstag, Sonntag bis zu Ostern, wo wir heute sind. Es ist so ein Drohnenflug, geht nicht mega in die Details oder verbeisst sich nicht an einer Geschichte. Ich hoffe, ich muss, wäre nicht vor gewesen. Sondern es schaut dort ein bisschen runter und ja, ich möchte dich einfach einladen, auf dieser Reise mitzukommen, was mir so aufgefallen ist oder aufs Herz gekommen ist. Jetzt zum Anfang, zum Reinkommen. Hast du schon mal voller Hoffnung, voller Idealismus, voller Glauben und Optimismus Aktien gekauft? Denkt mal, das ist ein super Geschäft, das wird hungern und das wird tun. Und nachher kommt vielleicht eine neue Regierung, vielleicht auch nicht. Und es kommt der Börsencrash. Und du denkst so, Scheibe. Und es friert so ein bisschen ein. Oder ein anderes Beispiel. Hast du schon mal so richtig das Herz in einen Job gehängt? Bist so voll motiviert gewesen mit dem Leitbild? Hast dich reingegeben, das Herz und die Arbeit und die Energie und Überstunden? Und ja, hast dich voll investiert. Und nachher, ja, ist das einfach nicht so toll geworden. Das ist wie so, es hat sich wie nicht, es kommt zu einem Stillstand. Du denkst, hat sich das jetzt gelohnt? Ist es jetzt das gewesen? Oder hast du dich schon mal mega verliebt und gedacht, yes, jetzt das ist es. Noch dann, ah, bleibt einfach Schmerz zurück und viele Fragezeichen. Und es, ja, so eine Verletzung innerlich. Oder, ganz sicher, hast du Corona erlebt? Man hat es ein bisschen hören können, wenn man wollte. Und für die anderen ist es recht überraschend, von einem Tag auf den anderen gekommen, aber es ist gekommen. Und es hat geschwind alles durcheinander gerührt. Du hast plötzlich eine andere Meinung als deine Familienmitglieder oder deine Arbeitskollegen. Die haben plötzlich so komisches Zeug gemacht oder du hast komisches Zeug gemacht oder deine Familie. Und du denkst so, ey, welchem Film bin ich? Und es hat einfach geschwind innerhalb von Tagen alles gewechselt und du hast gedacht, ey, was läuft? Aus die Situationen beschreiben so Punkte, wo es einfach so an einem Punkt eine Wende gibt und du viele Fragezeichen hast und ja, mit dem Herz macht es etwas. Ich nenne das Karfreitag-Emotionen. Um ein bisschen nachempfinden, was ist in diesen Jüngern abgegangen? Ja, die Jünger, hey, die waren mit Jesus unterwegs gewesen. Die haben wirklich dürfen lehren beim Herrn selber. Sie haben Wunder erlebt, Zeichen erlebt, grossartige Sachen. Sie haben so richtige Fehler gemacht, sind auch recht direkt korrigiert worden von Jesus. Aber es macht ja nichts, er ist ja da. Er läuft ja dann mit ihm weiter. Sie konnten wirklich lernen. Und jetzt plötzlich ist der Jesus weg. Und du stehst da mit so Fragezeichen. Du hast investiert. Du hast gedacht, ja, jetzt ist der Messias. Er kommt die Herrlichkeit. Er wird die Juden ihnen zeigen, wer Gott ist. Und es kommt, er hat es ja schon angekündigt, so ein paar Mal, also er wird sterben. Aber ja, sind wie die Corona-Nachrichten. Ja, das ist China. Und plötzlich ist es da. Noch schlimmer, sie haben sich auch so ein bisschen, ja, sie sind schon ein bisschen mit Schuld aus dieser Geschichte raus. Es hat unterschiedliches menschliches Versagen gegeben in dieser Geschichte. Alle sind einmal eingeschlafen, wo Jesus gesagt hat, hey, betet für mich. Yeah, super Kompliment. Wenn das musst du nachher im Rückblick so denken, hey, nicht mal wach sein habe ich können. Der eine hat überreagiert, der Petrus ist ein Gebiger, er gibt da seinen Namen für alle Jünger. Er hat ein paar ja, menschliche Züge gezeigt, wo aber ich bin sicher, auch jeder andere Jünger war dort auch irgendwie drin gewesen, mit Überreagieren, mit Feigheit, Passivität. Alle waren es Beobachter gewesen, und Verrat war auch dabei gewesen. In dieser Krise, ja, ist Karfreitag gekommen, wo Jesus gestorben ist. Und stellt euch mal vor, Freitag, Samstag, Sonntag, da sind zwei Nächte dazwischen, wo man ja voller Fragen so drin hängt. hey, wie geht es jetzt weiter? Was hat er auch gesagt? Schmerz. Man ist so betreten und denkt, ey, ja, was passiert jetzt? Eine ganz unangenehme Pause. Jesus auf der anderen Seite ist auch auf das Karfreitag zu. Er ist ans Kreuz gegangen, freiwillig. Er hat gewusst, was geschieht. Es war nicht eine Überraschung für ihn. Was wird passiert? Was wird passieren? Und er hat sich, ich sage es mal, er hat sich aktiv nicht gewehrt. Du hättest die Möglichkeit und du wirst die nicht. Und noch mehr, der Jünger probiert ihn im Garten noch zu verteidigen, halt mit dem Schwert um. Verletzt den Soldat und er schreitet auch dort noch ein. Nein, nicht, das muss so passieren und hält den Soldat. Das ist für mich aktiv nicht wehr. Er macht noch die Seitentüren zu, die sie ihn rausschlängern können. Wenn ich mich nicht wehre, wenn der gerade eine Seitentür kommt, dann bin ich dann gleich noch weg. Ja, er hat wirklich als Mensch gelitten und hat gleichzeitig die Autorität Gottes in sich getragen. Du musst dir vorstellen, du hast eine geladene Waffe und du brauchst sie nicht, obwohl du könntest. Und er ist ja noch Gott, wer wird denn schon zur Rechenschaft ziehen? Du wirst die wirklich nicht, aber du könntest. In diesem Garten steht in Matthäus 26, 53, sagt Jesus zu Petrus, oder meinst du, ich könnte nicht meinem Vater bitten, und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken. Dort, wo der Petrus noch verteidigt, sagt er, hey, look, das hätte ich zur Verfügung, ich müsste nur bitten und es käme. Und 12 Legionen sind 72'000 Engel, wenn man das wörtlich nehmen will. Ich glaube, das hat gelangt, um Jesus dort rauszuholen. Aber für uns, einfach, dass wir bei uns bleiben, dass wir es verstehen können. Stell dir einfach vor, du hättest die Waffe und du brauchst sie wirklich nicht. Jesus gibt sein Leben hin und gar niemand nimmt es von ihm weg, sondern er gibt es. Er stirbt völlig allein, von Menschen verlassen, von seinen Freunden verlassen und er sagt auch von Gott verlassen. Geht er in den Tod hin. Und es passiert etwas Geistliches in der unsichtbaren Welt. Samenkorn stirbt. Im Johannes 12, 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist passiert. Jesus hat sein Leben gegeben. Das eine Samenkorn ist in die Erde verborgen gewesen, 3 Tage, und hat angefangen Chiemen im Untergrund, während der Wind gemeint hat, er hat gesiegt. Währenddem die Jünger dachten, hey, was läuft jetzt? Ist ein Samenkorn gestorben, um als Pflanze, wo viel Frucht wird, wieder auferstehen. Jesus hat mal gesagt, er kann den Tempel niederreißen und in 3 Tagen aufbauen. Johannes 2, 19 steht, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das ist dort passiert. Durch einen Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen, durch Adam, und durch einen Mensch, durch ein heiliges Leben, ist die Sünde vergeben worden. Auch an Weihnachten hat Jesus hat Gott einfach das eine Leben Jesus in ein Baby, völlig schutzbedürftig, ja, auf die Erde gegeben. Und an Karfreitag ist das eine Leben wieder allein, wie es auf die Welt gekommen ist, auch wieder allein wirklich durch die Todeszone gegangen. Durch einen Tod ist der Tod besiegt worden. Im 1. Korinther 15, 21 steht, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Ja, man muss wirklich sagen, Menschen haben wahrlich nicht glänzt in dieser Szene. Also man kann nicht sagen, sie haben ihm ein bisschen geholfen, dass er das schafft. Das war wirklich Jesus allein. Er hat die ganze Palette menschlicher Schmerzen erlebt. Emotional, körperlich und die Trennung von Gott. Er hat das Totenreich durchschritten und hat das Leben wieder an sich genommen. Am dritten Tag an Ostern, das ist da, wo wir heute feiern. Er ist wirklich auferstanden. Und er lebt. Und das Samenkorn hat gekeimt und schaut aus der Erde und fängt an zu wachsen. Im 1. Korinther 15, 43 steht, es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es hat niedrig ausgesehen, es hat schwach ausgesehen, aber es wird die Herrlichkeit und die Kraft wieder anfangen leben. Und jetzt einfach so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt als Mensch Gott wäre, wie würden wir das verfilmen? Das wäre richtig cool. Hey, der Held kehrt zurück. Der Held aufersteht. Ein Machtwechsel findet statt. Hey, das wäre tada. Da wird klopfen und tun. Ungerechtigkeit ist geschehen, und zwar massiv. Hey, das würde jetzt also schon ein bisschen rausstreichen. Ich würd das würde richtig krachen. Ich sehe schon den Heldenfilm. Wenn die Herrschaft wechselt, das gäbe ganz schnelle Gerechtigkeit für alle. Und Gott ist nicht Mensch. Er macht es so anders. Ja, und wenn du runterbrichst in dein Leben, hey, wenn dir Ungerechtigkeit passiert oder einfach etwas, was ein bisschen fies ist, und dann kommt das Ding, das kehrt, und was passiert? Wie leise kannst du sein? Und wenn du es noch schaffst, dein Mut zu haben, was passiert da drin? Wie leislig ist es dort? Hey, es zieht da mal zwischen. Aber das ist einfach von mir. Ich merke einfach, wie Gott so anders ist. Hey, der Jesus aufersteht, der besiegt den Tod und kommt zurück. Und es ist fängt wieder so leislig an. Eigentlich wie an Weihnachten. Fängt da so ein paar Engel zeigen sich. Und es fängt wieder so leislich an. Entgegen von jeder menschlichen Natur fängt Gott wieder ganz leislich an. Er fängt an mit einem leeren Grab. Es ist Engel dabei, das ist nicht bescheiden, aber gleich ist es nicht so öffentlich. Es fängt einfach zuerst an, als der Stein weg ist und Engel sagen, er ist auferstanden. Und du siehst hier die Tücher liegen, aber der Jesus siehst du nicht. Das ist nicht so ein Fakt. Es ist nicht so klar, sondern es entsteht einfach, sagen sie, wie ein Funken. Hey, was hat er gesagt? Er wird auferstehen. Jetzt das leere Grab, wo ist Jesus? Was passiert? Es gibt so eine Lücke oder so eine Lücke zwischen dem Fakt, wo einfach Platz gibt, so, hey, wo stehe ich, was glaube ich, wie reagiere ich da drauf? Ein Funke Hoffnung und trifft er auf Glauben. Gott erlaubt es so, dass das wie zuerst als eine Aussage in den Raum steht, hey, er ist auferstanden. Und die Jünger sind herausgefordert, was mache ich jetzt mit dem? Es fährt nachher an, dass er der Maria im Garten begegnet. Und er ist auch so, hey, wo ist der Jesus? Und das offene Herz. Und der Gärtner kommt und sie erkennt Jesus nicht, weil sie meint, der Gärtner sei es. Und dort begegnet er das erste Mal im Herz und sie erkennt den Meister, er ist wirklich auferstanden. Und nachher springt sie zu den Jüngern und bringt auch wieder die Geschichte. Und die Jünger sind herausgefordert, glauben wir da nicht? Gleich reagieren sie von mir aus gesehen in Glauben, weil sie gehen zum Grab, sie wollen es sehen, sie machen sich auf. Das ist für mich Glauben, der aktiv wird, der sich noch immer hinbewegt, um zu schauen. Sie sind vor Fragen gestellt und herausgefordert, ob sie das glauben wollen oder nicht. Sie hocken zusammen, sie reden zusammen, sie diskutieren, Sie erinnern sich, was hat er auch gesagt. Und ich bin sicher, dass sie auch zusammen beten. Es hat die Jünger gegeben, die auf Emma ausgelaufen sind. Die haben diskutiert. Und ein Fremder ist gekommen und hat sich zu ihnen gesellt. Und sie haben Jesus nicht erkannt. Aber er hat ihr Herz gesucht, ihren Glauben geweckt. Was ist in eurem Herz, das wieder anfangen zu brennen? Er hat ihnen erklärt, was muss passieren, und am Schluss haben sie Jesus erkannt. Und das zeigt einfach so, ja, wie Jesus diesen Jüngern wieder begegnet. Es ist wirklich nicht, dass er eine Bergpredigt macht daraus. Er steht nicht an Hogeru und sagt so, da bin ich wieder, Pech gehabt. Er stellt sich nicht allen. Er geht nicht in den Tempel und macht ein riesen Teaching, sondern er begegnet wirklich den Jüngern, die er mit ihnen gelaufen ist. Er zeigt sich denen, die glauben. Und es ist für ihn wichtig, dass sie den Glauben wieder finden und mit dem Glauben laufen können. Und ich glaube, es ist bis heute so, dass Gott uns ja wie zumutet, dass da eine Lücke ist zwischen dem Fakt, wo wir mit Glauben antworten dürfen. Gott wünscht sich wirklich, dass wir ihm glauben. Und er will uns auch darin helfen. Im Hebräer 11,6 steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Du kannst nicht mit Fakten rechnen und dann anfangen glauben. Gott wünscht sich wirklich den Glauben und nachher wirst du es erleben. Jesus wird sich dir zeigen. Jemand, ich weiss wirklich nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich habe es, ja, wirklich, ist für mich das beste Beispiel, um erklären, was genau der Unterschied ist, wenn du eine Kirche oder eine Gemeinde beobachtest oder den Glauben von außen beobachtest. Ist es wie wenn du in einem, stell dir ein klassisches Kirchengebäude vor, mit farbigen Fenstern, und du schaust einfach hier, du siehst, was die dort so machen, du darfst auch, man darf hinschauen, ist auch völlig in Ordnung, du siehst die farbigen Fenster, du siehst, was sie irgendwie singen, und verstehst nicht alles, aber diese Sachen verstehst. Wenn du aber gläubig wirst, betrittst du das Gebäude durch die Tür, die Glauben heisst. Und du bist drinnen, und plötzlich will der Heilige Geist an dir anfangen zu wirken. Machen die Lieder Sinn, die Sachen, die Verse, die Bibeltexte machen plötzlich, sagen wir mal, mehr Sinn oder immer mehr Sinn. Und du bist ein Teil davon. Und glaub, häufig, man darf wirklich einschauen von den Fenstern. Kein Problem, mega gern. Aber häufig bleiben wir dort stehen und kommen nicht rein, weil wir die Glaubenstür scheuchen. Und glaub, man kann Gott nicht anders erleben durch die Glaubenstür. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ja, Jesus begegnet wirklich den Jüngern. Zuerst einzeln, dann in Gruppen. Der Paulus schreibt an einer Stelle, einmal auch 500 auf einmal. Also es sind nicht einfach 10 Leute, die Jesus gesehen haben, sondern mehrere. Aber es sind seine Jünger gewesen. Er begegnet ihnen so, dass ihr Glaube, den sie vorher hatten, wieder so richtig anfängt zu brennen. Wie eine Kerze, die anfängt zu brennen. Wie ein Feuer. Er bringt den Glauben wieder zum Leben. Und dort kommt Jesaja 42,3, beschreibt das so gut, was Jesus macht. Siehe, das ist mein Knecht, das meint Jesus, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Für mich ist die Ostergeschichte genau das Herz von Jesus, der wirklich will, dass die Jünger den glimmenden Docht nicht verlieren, dass das Feuer wieder anfängt zu brennen. Thomas hat zweifelt. Er hat wirklich mega Stress gehabt. Er hat es einfach nicht können glauben von dem, was er von den anderen Jüngern gehört hat. Und Jesus hat auch das ernst genommen und ist ihm wirklich begegnet. Und Thomas sagt er nachher, ja, du und dir, also es betrifft ja schon alle, sie haben ja auch den Jesus gesehen. Dir glaubt, weil ihr mich gesehen habt. Aber selig sind die, die glauben und nicht gesehen haben. Das wären wir alle. Niemand von uns hat Jesus gesehen, immer nicht. Zu dieser Zeit, gerade direkt nach der Auferstehung. Aber wir glauben dem Zeugnis von diesen Männern, die gesagt haben, wir haben Jesus gesehen, ich glaube da. Und die Männer, die sind wirklich mit dem Glauben in den Tod gegangen. Die sind als Märtyrer gestorben. Die haben ihr ein Leben gegeben. Und wenn du ein Leben gibst für etwas, bist du sehr sicher. Ja, Jesus hat sich auch um den gebrochenen Petrus gekümmert, der wirklich im Namen von allen so richtig versagt hat, wo wir heute lesen darüber und ja, es im Herzen schon identifizieren können. Ich glaube, niemand von uns wäre mega das stark gewesen an Jesus Seite und hat das doch ein bisschen geholfen. Überhaupt nicht. Jesus hat wirklich versagt und er hat gelitten daran, er war gebrochen im Herz. Und Jesus begegnet dem so erwartungsfrei. Überhaupt der Jünger, so erwartungsfrei. Er kommt so mit der Liebe, die im Korinther 13 beschrieben ist. Die Liebe, die hofft alles, sie glaubt alles, sie rechnet das Böse nicht zu, sie ist freundlich und sanftmütig. Und so die Liebe, wo mich sprachlos zurückgelassen. Und ich denke, nichts von dem hätte ich nach so einem Ereignis, wenn ich so im Stich gelassen hätte, so verletzt wäre. Nichts von dem hätte ich. Es ist eine göttliche Liebe, ja, die wirklich Jesus da den Jüngern hinbringt. Er begegnet ihnen, stell dir vor, nach 3 Tagen und hat ihnen schon wieder vergeben. Und fährt schon wieder Noah und hat schon wieder ihren Glauben im Sinn als sein Herz. In 3 Tagen. Ich weiss nicht, das ist krass. Wie lange brauche ich? Lade dich ein, wie lange brauchst du? Bis du nach einer Verletzung kannst weitergehen. Etwas so richtig fies gelaufen ist, wo du vielleicht auch einfach das Opfer bist. Und noch ein bisschen Täter, manchmal auch noch. Aber wenn etwas einfach richtig blöd gelaufen ist für dich, wie lange brauchst du, bis du kannst weitergehen kannst? 3 Tage sind sportlich. Aber Jesus hat es wirklich vorgemacht, dass es möglich ist. Mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn wir wirklich an den Jesus glauben, nachher mit seiner Kraft das zu probieren. Eben, die Liebe von Korinther 13, Hilfe kann ich nicht, aber Jesus hat die Liebe. Ich kann mir wirklich die Liebe geben, dass ich weitergehen kann im Leben, dass ich wieder mit neu anfangen mit Menschen und wirklich aus seiner Kraft, aus seiner Auferstehungskraft kann so Schritte machen. Ich weiss, Sachen brauchen ihren Prozess. Und es macht jetzt nichts, wenn du in einem Prozess schon Jahre drin hängst. Aber wenn du heute das könntest beenden, mit der Kraft von Jesus, dann mach es lieber heute als morgen. Das will ich dir sagen. Ja, weil Jesus hat wirklich uns die Kraft und die Vergebung freigegeben, damit wir können frei weitergehen. Es ist das Anliegen von Jesus, dass der Glaube wieder aufgerichtet wird in seinen Zeugen. Und in Petrus hat er gesagt, vor Karfreitag, vor dem ganzen Versagen, im Lukas 22, 31 bis 32, dann sagte der Herr, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ist dir vorstellbar, das sagt er, bevor alles passiert. Ja, Jesus hat gebetet, dass wir den Glauben nicht verlieren. Es ist auch ein Anliegen für ihn bei dir, dass du den Glauben nicht verlierst. Und er sagt eben so in Petrus, hey, und wenn du dich rehabilitiert hast, sagen wir mal so, der stärkt den Glauben von deinen Brüdern. Und Petrus sagt nachher in der Apostelgeschichte, wo er mal eine Predigt hat, würde ich da vorlesen, um zu sehen, wenn er wirklich aufgestanden ist und den Auftrag gemacht hat. Apostelgeschichte 10, 37 und folgende heisst: Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Sein Glaube hat wirklich wieder Fahrt aufgenommen. Er hat gebrannt. Und er hat andere wieder damit angesteckt. Er ist aus Zeugen gestanden und für seinen Glauben später gestorben. Ja, die Frage steht gleich im Raum. Warum hat er es nicht einfach allen gesagt? Ja. Aber es ist immer noch die Aussage, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Herr wird wirklich, dass wir glauben. Und Gott begegnet dem Verlangen von dem Beweis nicht. Und unser Herz betrügt uns auch damit. Immer wieder, ja, kommt manchmal der Gedanke, wenn ich mehr Beweis hätte, hätte ich die Zweifel nicht, dann wäre ich nicht herausgefordert, dann wäre es einfach Fakt, dann wäre es so. Aber es stimmt nicht. Im Lukas 16, 31, in der Geschichte vom Lazarus steht: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wenn du in deinem Herzen entscheidest, ich will nicht glauben, wirst du von Beweisen nicht zurückschrecken. Das menschliche Herz, es ist fies, aber es ist so. Und es gibt heute noch Sachen, wo Menschen Sachen lügen, wo alle Fakten da sind, wo die sprachlos zurücklösen. Ja. Die Frage ist, glaubst du? Glaube ich? Glaube ich, dass er lebt? Glaube ich diesen Zeugen von dieser Zeit, die sie gesehen haben? Und ich reagiere mit Glauben darauf. Glaube ich, nehme ich es für mich. Jesus ist auferstanden. Im Römer 10, 9 steht: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist eine mega Zusage, aber es braucht den Glauben an die Auferstehung, als das wahr ist. Das ist das Evangelium. Haben wir den Glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er für mich gestorben ist, nehme ich das zu meinem eigenen. Lohne ich das? Lass brennen in meinem Herz. Darf es brennen oder sagen, weg mit dem. Jesus verspricht, dass er sich denen zeigt, die ihn suchen und die im Glauben zu ihm können. Das ist sein Anliegen, dass unsere Herzen brennen. Das Reich Gottes wächst immer noch weiter und weiter. Ja, wir können Teil davon sein, wenn wir glauben. wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, dann wird es lauter sein. Dann wird es öffentlich sein und es werden alle sehen. Offenbarung 1,7 steht, sie, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das wird öffentlich sein. Das wird nicht mehr leislich sein. Und glaube, der Schmerz, das ist auch das, checkst, es wäre wahr gewesen. Der Schritt vom Glauben, den kann man nicht umgehen. Die Tür in die Kirche nie, den kann man nicht umgehen, was in diesem Bild gesprochen ist. In das, die Glaubenstür gehen. Dass Jesus gelebt hat, ich glaube, das ist Fakt. Das kann man wirklich in der Geschichte so nachvollziehen. Aber dass er auferstanden ist, das braucht unseren Glauben. Wenn ich einfach nur glaube, dass Jesus gelebt hat, über die Werte gelaufen ist, ein paar schlaue Sachen gesagt hat, das hat er wirklich, dann ist er ein Mensch von vielen. Er hat es schon viel gegeben und gibt es auch heute immer noch. Ja, gute Sachen, die jemand gesagt hat, kann ihm helfen für das Leben, aber es rettet nicht. Es bringt nicht über, es rettet nicht. Es hat ihn nicht gebraucht, einen mehr. Aber wenn er auferstanden ist, ist es eine ganz andere Figur. Und Paulus sagt, wenn wir an Jesus glauben, einfach für unser Leben, nur auf dieser Seite, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir die bedauernswertesten, die elendesten von allen Menschen. Und warum? Weil wir eigentlich Jesus kennen, aber seine Auferstehungskraft nicht in Anspruch nehmen. Das ist der dümmste Zustand, den wir sein können. 1. Korinther 15 steht, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sonst sind wir die elendesten unter allen Menschen. Weil wir so nahe an den Worten wären. Darum ist es so wichtig, glauben wir an die Auferstehung und nehmen sie ja, in unser Herz ziehen. Und wenn du dort noch zauderst oder zweifelst, ja, will ich dich wirklich einladen, den Schritt zu machen zum Glauben, wo durch die Tür tritt. Damit du Gott kannst erleben. Weil wenn du durch die Tür trittst, wird der Heilige Geist kommen und dir die Sachen auftun. Wenn du das willst machen, mach das heute fest. Nach dem Gottesdienst haben wir eine Gebetszeit, gerade hier in diesem Räumchen. Du kannst dort das festmachen und du kannst heute Ostern erleben für dich. Wenn ein Mensch stirbt, ist so etwas Endgültiges. Ist so, man kann nicht mehr über. Und Jesus ist auch gestorben. Und er ist auferstanden, aber er ist über. Wir können ihn nicht mehr sehen. Er ist hinten dran. Er hat gesagt, es ist besser, als ich gehe. Ich lasse euch den Heiligen Geist als Verbindung in eurem Herz. Es ist besser, wenn ich gehe. Aber wir können nicht auf die andere Seite. Er hat also seinen Jüngern gesagt, die, die ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Aber ich gehe euch Wohnungen vorbereiten. Aber ich gebe euch den Heiligen Geist, der uns verbindet und wo ihr euch lebt und euch wird lehren und erinnern und führen. Für mich ist so das Bild gekommen, du stehst am Meer, nicht nur so eine Karibikpfütze, sondern ein bisschen mit Wellen. Du stehst am Meer, du siehst kein Land. Aber wenn du an die Auferstehung glaubst, wenn du an Jesus glaubst und glaubst, dass er auferstanden ist, Glauben heisst, Glauben für wahr halten, fest damit rechnen, dass in die Richtung, wenn ein Boot fährt, dass dort Land kommt. Das ist Glauben, auch du verstehst, du siehst es nicht, du weisst es nicht, aber du glaubst es, du haltest es für wahr. Du glaubst, dass wenn du stirbst, an dem Meer wirst du stehen, ein Boot kommt, wo der Name Jesus draufsteht, er ist auferstanden. Du kannst einsteigen und übergehen. Das ist Glauben an die Auferstehung. Wenn du nicht glaubst, stehst du an dem Meer und weißt, es ist fertig. Du glaubst nicht, dass hinten dran etwas ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich wünsche mir so, und der Herr wünscht sich so, dass viele Leute mit Glauben antworten und das Boot voll wird. Und dass für dich, wenn du am Ende von deinem Leben stehst, wirklich das Boot wird fahren. Weil wenn er auferstanden ist, so lebt er und ist seine Kraft in mir. Ich halte für wahr, dass dort ein Land ist. Und ich weiss, dass seine Kraft in mir lebt. Und dass nichts in meinem Leben kommt, wo ich allein arbeiten muss. Ich darf wirklich mit dem Jesus laufen und mit seiner Kraft rechnen. Er ist uns einfach vorausgegangen. Er ist zum Vater gegangen und er wird wiederkommen. Ich habe seinen Geist als Verbindung zu ihm. Und ich schaue aufs Meer und ich weiss, dass er lebt. Dass er da ist, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, aber ich kann ihm begegnen. Vielleicht hast du schon mal jemanden verloren und du weißt um die räumliche Trennung, wie das ist. Wir können nicht über. Aber wenn so ein Mensch etwas Positives, wir gehen einfach jetzt vom Positiven aus, so das positive letzte Gespräch, das muss gar nicht ganz unmittelbar beim Tod sein, auch gar nicht am Totenbett, kann, aber muss nicht. Aber so das letzte positive Gespräch, das ist ein Schatz. Aus Erinnerung an den Menschen. Und so hat Jesus auch etwas hinterlassen, bevor er gegangen ist. Bevor er ans Kreuz ist, hat er ein Gebet gesprochen für seine Jünger. Er hat wie nochmal klar gemacht, was sein Auftrag war. Hat für seine Jünger gebetet und für alle, die werden folgen. Also für dich und mich, wenn du gläubig bist, gilt das Gebet für dich. Wenn du es anschaust, also wie sein letzter Wille, sein letztes Vermächtnis, sein letztes Gebet, ist das so etwas Wertvolles, was dort drinnen ist. Es zeigt einfach nochmal sein Herz, was ihm wichtig war. Und es zeigt Liebe. Wenn du bettest oder wenn jemand bettet zu dem, wo das Gebet erhört, ist das eine Liebesbeziehung. Dann geht da Liebe hin und her. Es ist von einem Herz zum anderen. Und wenn du jemanden in das Gebet einschliessest, wie bettest für diese Person, ist die in diese Liebe eingeschlossen. Und der letzte Wille, wo Jesus hinterlassen hat, das letzte Gebet für seine Jünger, für die Leute, die ihm werden nachfolgen, die eben glauben, auch wenn sie nicht sehen. Da kommt so viel Liebe rüber. Und ich werde dich einladen, wir werden dich Johannes 17 hören. Lass es wirklich für dich. Also das letzte Gebet, das Jesus für uns alle gesprochen hat, für dich persönlich gesprochen hat. Wenn du gläubig bist, darfst du das einfach für dich nehmen. Und wie, ja, Jesus fragt, aber mit welchem Satz willst du mich ermutigen? Jetzt gerade. Ja, ich will dich wirklich einladen, dich von dem, ja, lass es berühren. Von seiner Liebe, wo wir eingeschlossen sind mit dem Vater.
Kapitel 17. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten schon immer dir, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ja, weil sie alle mein sind, gehören sie dir, und die dein sind, gehören mir, und ich werde in ihnen geehrt. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie in der Macht, die du mir gegeben hast, in der Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte dich aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor der Gründung dieser Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin.
Amen.